Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Ich begrüße sehr herzlich den Schauspieler und Schauspielcoach Rainer Wiese, der vor allem in der Welt des Impro-Theaters zu Hause ist. Ja, und was das ist und was das auch jenseits der klassischen Theaterbühne bewirken kann, nämlich in Organisationen und Unternehmen, darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen. Und über ein Theaterprojekt in Preetz, das er mit Alt- und Neubürgern gerade durchführt, mit Geflüchteten. Und dort haben wir uns auch kennengelernt. Rainer, vielleicht erstmal zum Warmwerden eine Einstiegsfrage. Mich interessiert, welche Sinne dir als Impro-Künstler besonders wichtig sind? Also wie nimmst du deine Umgebung wahr? Gibt es da Sinne, die du besonders nutzt oder andere weniger? Wie ist das?
Also ich bin ein Typ, der es in erster Linie mit den Augen wahrnimmt. Also wie Menschen sich bewegen, die Mimik, also die ganze Körperlichkeit. Und ich würde das Auditive an zweiter Stelle setzen.
Für mich so als Journalistin gehören die Recherchen zu meinem Handwerkszeug, auf dem sozusagen alles andere aufbaut. Also Fragen stellen, zuhören, dann später das Schreiben oder Filmen. Wie ist das bei dir als Schauspieler? Also gibt es da bestimmte Fähigkeiten, die sozusagen die Basis sind, auf dem du dann andere Dinge aufbaust?
Ja, verschiedene Sachen. Also einmal einen gewissen Spieltrieb zu haben. Und den habe ich also in mehrfacher Hinsicht. Also jetzt nicht nur durch meine eigene Tätigkeit auf der Bühne, da brauche ich auch meinen Spieltrieb. Aber ich bin auch sonst ein Mensch, der gerne zu Spieleabende geht und ja, unwahrscheinlich neugierig auch immer drauf ist, was Neues wieder zu entdecken. Also ich bin eben nicht der Typ, der sich immer nur in einen festen Rahmen bewegt, sondern gern einmal über den Tellerrand schaut, würde ich sagen.
Das heißt, du probierst auch gerne Dinge aus, ganz neu. Genau, du bist nämlich hauptberuflich Berufsschullehrer. Das heißt, das Impro-Theater ergänzt sozusagen diese hauptberufliche Tätigkeit. Was gibt dir das? Ist das Ausgleich oder ist das ein Gegenpart? Wie würdest du das bezeichnen und wann bist du dazu gekommen?
Gut, da muss ich ganz weit ausholen. Ich habe, bevor ich zum Impro-Theater kam, Straßentheater gemacht. Also Jonglage, Einradfahren, Feuershow. Alles, was man so vom klassischen Straßentheater her kennt, aber auch das Theaterspiel. Es war nicht nur das Artistische auf der Straße, sondern man hat auch wirklich Rollen, zum Beispiel der Commedia dell'arte verkörpert. Und das war so für mich so in den 90er Jahren etwas, wofür ich, ja, ich sag mal, Feuer und Flamme war. Und das habe ich etwa bis 97 gemacht, 97, 98. Und da entstand in Kiel eine Impro-Theatergruppe. Das wurde damals publiziert in der Zeitung und ich wusste schon, ja, was das bedeutet. Ich hatte sowas schon mal gesehen in Frankfurt und als ich dann mitbekam, Mensch, sowas entsteht hier gerade in Kiel durch einen Schauspieler, der dann gerade beim Städtischen Theater zum Ensemble gehörte, da habe ich mich dann quasi gleich mit rangehangen und ja, bin vom Anfang an auch bei dem Ensemble, bei dem Impro-Theater-Ensemble dabei gewesen.
Was motiviert dich, das zu machen? Warum gerade Impro-Theater?
Erstmal brauche ich keine Texte auswendig lernen. Beim Impro-Theater haben wir ja keine festen Texte. Und also ich liebe es, auf immer wieder neue Situationen hin zu improvisieren. Also nicht festgelegte Wege über die Bühne zu gehen, festgelegte Texte zu sprechen, wie beim klassischen Theater, wobei die jetzt nicht schlecht machen möchte, die Kollegen. Ich gucke mir auch gerne klassisches Theater an, auf alle Fälle. Aber ich bin sehr experimentierfreudig. Also ich lasse mich auch gerne überraschen. Und wenn man Impro-Theater spielt, dann wird man ganz, ganz häufig überrascht. Sei es durch die Mitspieler, die mit einmal einen anderen Gedanken haben zu einer Gegebenheit als man selbst. Und dann muss man ja auch damit umgehen können.
Du hast gesagt, neue Wege gehen, reagieren, interagieren, was eben sozusagen auch nicht nur gut ist für das Theatermetier, sondern für andere Bereiche in der Gesellschaft. Ich habe ja anfangs schon gesagt, wir sprechen eben auch auf Anwendungsbereiche jenseits der Theaterbühne.
Natürlich kann ich das beim Lehrerdasein auch gebrauchen. dass ich bereit bin, einfach auch auf ungewöhnliche Situationen, ja, mir irgendwas einfallen zu lassen und nicht aus dem Klassenraum rauszurennen. Vielleicht auch eher ein bisschen lockerer zu bleiben. Ich habe natürlich gewisse Dinge abzuhandeln und auch mich innerhalb eines festgelegten Rahmens dort zu bewegen. Das ist anders, als wenn ich abends einen Theaterauftritt habe. Da habe ich wirklich alle Freiheiten. Im Schulbereich muss ich natürlich gewisse Vorgaben erfüllen. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt mit meinen Kumpels Impro-Theater mache.
Vielleicht gelingt es dir ja, spontaner zu interagieren, als es vielleicht deine Kollegen tun, die nicht aus der Welt des Impro-Theaters kommen.
Jeder hat ja eine unterschiedliche Geschwindigkeit zu reagieren. So. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich denn viel, viel schneller bin als die anderen Kollegen. Es ist mehr so eine innere Bereitschaft, dass wenn mal etwas Außergewöhnliches passiert, zu sagen, okay, jetzt haben wir eine neue Situation. Das hat ja auch einen gewissen Reiz, damit umzugehen. Also dass man eben nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, sondern diese neue Situation auch als eine Chance sieht. Genau.
Das ist genau, glaube ich, ein wichtiges Stichwort, diese innere Haltung und flexibel zu sein. Ich glaube, damit haben viele traditionelle Organisationen oder Institutionen Schwierigkeiten. Also, wie du sagst, locker zu bleiben, zu sagen, okay, wenn jetzt der Weg A, der im Plan stand, nicht möglich ist, dann versuchen wir einfach so eine Schlängellinie drumherum und machen B+ oder wie auch immer.
Genau.
Und du praktizierst zurzeit dieses Impro-Theater in einem Ensemble, in einer Gruppe. Tante Salzmann heißt sie. Wie lange schon und woher kommt der Name?
Am Anfang hatten wir gar keinen richtigen Namen. Dann hatten wir uns einfach Impro-Theater Kiel. Es gab ja auch noch keine andere Gruppe da. Dann kann man das ja einfach so machen. Und nach etwa einem Jahr da merkten wir, irgendwie muss man einen Namen mehr. Der Name ist wirklich spontan entstanden. Wir haben sonst auf der Bühne immer uns fiktiv irgendwelche Namen gegeben, was weiß ich, Opas Rauschebart oder irgendwelche abstrusen Namen einfach, weil jemand tatsächlich eine Person Salzmann kannte und gewisse Assoziationen dazu hatte. Und wir fanden den Namen am Ende so prägnant, dass wir ihn beibehalten haben.
Und wie muss man sich vorstellen, wie erarbeitet ihr die Stücke? Also Impro-Theater klingt jetzt super spontan und experimentell, aber ich denke, da muss man ja schon auch ein bisschen was vorher durchdenken, erarbeiten. Wie ist das?
Wir erarbeiten keine festen Stücke. Wir treffen uns zwar schon wöchentlich oder 14-tägig, wie es passt, zu den Proben. Also wir proben schon unsere Interaktion und auch die verschiedenen Spiele, die es so beim Impro-Theater gibt. Aber wir lernen ja keine Theaterstücke auswendig. Das ist also mehr, dass wir im Training bleiben, ganz schnell und ad hoc miteinander zu reagieren, dass wir auch ein großes Vertrauen zueinander haben. Also wenn ich auf die Bühne gehe und weiß, oh Mensch, mir fällt gerade zu irgendeinem Stichwort da nichts ein, dann weiß ich aber, die anderen lassen mich nicht verhungern. Also da ist das Gefühl da, dass ich auch gleich Unterstützung bekomme. Und dafür ist eben auch ein gewisses Training notwendig.
Genau, das meinte ich auch mit dem Begriff erarbeiten. Also es ist ja eure besondere Art, eben zum Beispiel assoziativ oder Assoziationsketten zu stricken und auch Bewegungsexperimente. Das ist ja sicherlich nicht nur was die Sprache betrifft, sondern auch den Körper.
Es ist ganz viel Körperlichkeit, ganz, ganz viel Körperlichkeit. Weil wir als Impro-Theaterspieler ja auch keine Requisiten haben, müssen wir umso mehr in die Körperlichkeit reingehen. Wir haben allerhöchstens mal Stühle auf der Bühne, die dann auch mal herhalten müssen für irgendeine Situation, die man darstellen möchte, auf der Bank, im Park oder was auch immer. Aber wir haben sonst keine Requisiten und umso mehr müssen wir natürlich das körperbetonte Spiel zeigen. Da muss ich gerade dann denken an unseren Auftritt in Sibirien. Wir waren ja tatsächlich mal in Sibirien eingeladen durch das Goethe-Institut. Da haben wir auch unwahrscheinlich körperbetont gespielt, weil die Leute natürlich nicht alle Deutsch konnten. Es waren einige deutsch sprechende Leute in den Zuschauerreihen, aber natürlich nicht die Mehrheit. Und es hat wunderbar funktioniert durch diese ganz, ganz stark überzeichnete Körperlichkeit, die wir dann dort auf der Bühne gezeigt haben.
Das heißt also, pantomimisch versucht ihr Dinge
Genau,
zu
genau.
beschreiben. Genau. Wo sind so eure klassischen Auftrittsorte? Sind das Theater oder auch ganz ungewöhnliche Orte?
Die meisten Auftrittsorte sind sowas wie so ein Kulturforum. Also gibt es in Kiel, aber natürlich auch in anderen Städten. Aber auch Kleinkunstbühnen, die, ich sag mal, in der Kneipe oder so stattfinden. Es gibt ganz tolle Kneipe, das Lutherbeker in der Nähe von Kiel. Da fanden auch schon ganz, ganz tolle Impro-Theaterabende statt, mit uns, aber auch mit anderen. Und dann gibt es noch Kulturvereine schon mal im ganzen Land. Also wir sind schon überwiegend in Schleswig-Holstein tätig, also von Husum bis Kiel, von Lübeck bis Flensburg. Aber so dann und wann ergibt sich dann auch mal ein Auftritt außerhalb Schleswig-Holstein. Die Impro-Theater-Szene ist relativ gut vernetzt in Deutschland. Und es ist so Usus, dass man selbst mal eine Gruppe einlädt, vielleicht aus Stuttgart nach Kiel zu kommen. Und umgekehrt lädt dann eben eine Gruppe aus Stuttgart auch mal ein, dorthin zu kommen. Ne? Und im Rahmen dieser gegenseitigen Einladung waren wir als Tante Salzmann tatsächlich schon in Stuttgart, am Bodensee, in Konstanz, in Frankfurt, Hamburg, Berlin, Bremen. Also das sind sehr, sehr viele Orte, wo wir denn schon waren. Aber das über viele Jahre dennoch verteilt.
Ihr bietet ja auch Trainings und Coachings in Firmen und Organisationen an. Was sind das für Institutionen, die euch engagieren? Sind die in der Mittelstand, gehören die dem Mittelstand an? Sind das bestimmte Branchen?
Also bestimmte Branchen sind es nicht, das kann wirklich querbeet sein, aber es ist, ich sag mal, mindestens Mittelstand oder Großunternehmen, die ja auch ein bisschen mehr Zeit und Geld investieren, ihre Mitarbeiter in der Art fortzubilden. Es ist jetzt weniger die kleine Bäckerei oder so, das kommt man nicht mehr vor, weil wenn wir solch ein Coaching machen, dann ist es meistens auch gleich für eine ganze Abteilung.
Was erhoffen sich denn die Auftraggeber von euch?
Also zum einen gewisse Rituale aufzubrechen. Es haben sich in den Firmen meistens gewisse Abläufe etabliert, die irgendwann verkrustet sind. Am Anfang waren sie vielleicht gar nicht mal schlecht. Irgendetwas wurde mal etabliert vor vielen, vielen Jahren und wird dann immer so beibehalten. Und irgendwann muss man einfach alte Verkrustung auch mal aufbrechen. Und beim Impro-Theater zeigt man, ja, dass es sich lohnen kann, auch mal um die Ecke zu gucken, um die Ecke zu denken, um die Ecke zu fühlen. Das ist das eine, was die Firmen von unserem Coaching haben. Das andere ist, dass die einzelnen Teilnehmer wirklich in ihrer persönlichen Ausdrucksfähigkeit verbessert werden. Also sowohl, was sie mündlich zeigen, aber auch, welche körperliche Präsenz sie zeigen. Also es gibt Leute, die ja haben es vielleicht in der Karriereleiter schon ein bisschen ein Abteilungsleiter geschafft oder so, aber haben vielleicht trotzdem hier und da noch einen gewissen Hemmschuh und den versucht man dann abzulegen mit solchen Spielchen wie dem Impro-Theater.
Wie kitzelt ihr das, die Dinge aus den Leuten heraus? Vielleicht ist ja noch eine Situation im Kopf oder du kannst es irgendwie beschreiben, wie das so abläuft.
Also habt ihr bestimmt. Naja, du warst ja jetzt selbst im Prez dabei am Samstag und hast gesehen, dass ich am Anfang immer sehr stark körperlich arbeite. Also am Anfang fange ich nicht gleich an, jetzt Szenen spielen zu lassen, sondern das kann wirklich ganz profan so sein, dass wir am Anfang Kicken spielen oder so überhaupt uns körperlich bewegen und bereit sind, ja auch den anderen Menschen anzupassen und erstmal Spaß zu haben. Und wenn man Spaß hat, dann ist man auch bereit, ganz, ganz, ganz viele Dinge zu machen, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Mhm. So, und aus diesem Spaß heraus, wenn ich merke, dass das funktioniert, die Leute haben Spaß, dann werden eben die Anweisungen immer gezielte, doch mal dieses und jenes zu probieren.
Im Theater gibt es ja keine festen Abläufe. Wann kommt wer durch die Tür oder wann krabbelt jemand aus dem Tisch hervor, das ist ja alles improvisiert. Und wir müssen immer die Antennen offen haben, auch immer gucken, Mensch, braucht da jemand Hilfe und gehen wir rein in die Szene, also bewegen wir uns auch mit auf der Bühne oder warten wir noch ab, weil jemand da schon was Spannendes macht, dann will ich das natürlich kaputt machen. Ja? Also müssen quasi immer bereit sein, sonst deswegen mache ich sowas mit euch. Ja? Okay, kennt ihr noch das Au-Ja-Spiel? Ich sage eine Tätigkeit an und mit ganz, ganz viel Freude ruft ihr alle Au ja. Ja? Lasst uns mal wieder so verteilen. Wir stehen gerade im Kreis, dass wir so ein bisschen durcheinander stehen. Keine Kreisformation haben. Gut. Ja. So, und ich sage eine Tätigkeit an und ihr freut euch alle, dass wir das machen und dann macht ihr das pantomimisch nach. Wir pflücken alle Äpfel!
Au ja!
Merkt man denn sofort oder merkst du sofort, wer Einzelkämpfer, wer Teamplayer ist oder wer Führungskraft ist?
Hm. Also das merkt man schon beim Reinkommen, dass eben vielleicht auch bei anderen Teilnehmern gegenüber einer Person eine gewisse Demut gegeben ist. Ja, und wenn wir eine Abteilung zum Beispiel coachen, wird häufig gefragt von den Vorgesetzten, die es organisiert haben, ja, dürfen wir an der Seite dabei stehen oder sitzen? Da sagen wir immer, nein, nur wenn ihr mitmacht. Also wenn die Leute wirklich mitmachen, sich auch auf die Ebene begeben wie die Teilnehmer, dann ist das okay, dann können auch also die Führungskräfte gerne mitmachen und so, aber jetzt einfach so als Beobachter nur an Seite zu stehen, das würde viele Teilnehmer hemmen.
Führungskräfte oder Führungskraft zu sein heißt ja nicht, das automatisch auch gut zu können. Gehört sowas auch dazu, also sozusagen zu vermitteln, dass Klarheit im Sprechen oder Klarheit auch in der Körpersprache ganz viel mit guter Führung auch zu tun hat?
Klar, spielt das Verbale eine Rolle, auch die, sagen wir, Tonlage, wie ich jemand gegenüber trete, und wenn ich was von ihm möchte. Wir sagen, probier mal dieses aus, sei mal jetzt jähzornig, sei mal liebevoll, sei mal unwahrscheinlich neugierig, sei mal erschreckt. Also das soll man zeigen, aber es ist auch immer ganz, ganz viel Körperlichkeit dabei. Körperlichkeit heißt für mich jetzt also auch die verschreckte Miene zum Beispiel zu zeigen.
Ist es dann so, dass das alles so in so einem Schutzraum stattfindet? Also eher eben, um die Persönlichkeit zu entwickeln oder um sich mal selber zu reflektieren? Oder gibt es dann auch Aufführungen im größeren Kreis?
Also in erster Linie ist das eigentlich gedacht, dass man innerhalb der Firma eine neue Umgangskultur entwickelt, Verkrustungen aufbricht, neue Wege geht und sich auch mal anders zeigt, als wenn man sich sonst gezeigt hat. Die Firmen, die wir coachen, die haben nicht unbedingt jetzt eine Absicht, eine eigene Impro-Theatergruppe zu gründen und aufzutreten.
Im Verlauf so eines Workshops, wie lange kann sowas dauern? Oder ist ja wahrscheinlich ganz unterschiedlich?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Also das kann wirklich irgendwie ein dreistündiger, einmaliger Workshop sein, wo es auch, da gibt es dann auch mehr Spaß, sagen wir, da bewegen sich die Leute noch mehr in der Komfortzone. Das kann aber auch natürlich über mehrere Tage gehen oder mehrere Wochen, dass man sagt, okay, jeden Freitagnachmittag hat man dann 4 Stunden zu arbeiten und so. Und dann geht es auch irgendwann ins Eingemachte, dass man ja irgendwann die Komfortzone verlassen muss und über seinen eigenen Schatten mal springen muss.
Genau, also das ist ja nichts Ornamentales, sondern was ganz schön Strukturelles, ne? Also gibt's da, tut das auch mal weh oder gibt es da Verletzungen?
Ja, wenn man meint, man hat jetzt irgendwie etwas ganz, ganz, ganz toll gemacht, aber die anderen Beobachter sehen das vielleicht anders. Also es ist ja häufig so, dass das vielleicht nur 2, 3 Leute am Agieren sind und die anderen beobachten das. Und aus der Sicht des Zuschauers sehen gezeigte Dinge doch immer anders aus, als das, was ich direkt auf der Bühne erlebe.
Ja, das Reflektieren so insgesamt, ne? Was ja im Grunde jeder Mensch braucht.
Und irgendwie braucht, egal ob das jetzt gecoachte Leute sind, natürlich wollen die einen Zuspruch haben, um das auch das ganze Event positiv in Erinnerung halten. Aber ebenso bei unseren abendlichen öffentlichen Aufführungen, die Leute wollen ja von uns unterhalten werden. Also wir machen Entertainment im Grunde und wollen Spaß haben. Ich sag mal, wenn wir selbst Spaß haben auf der Bühne, dann hat das Publikum auch Spaß, dann springt der Funke über. Und klar gibt es auch im Laufe einer 1,5-stündigen Show mal irgendwo ein Missverständnis. Das normale Impro-Theater kann nicht perfekt sein. Also wenn es absolut perfekt ablaufen würde, dann ist es für mich schon fast gar kein Impro-Theater mehr. Also man darf auch mal an einigen Stellen scheitern. Ja, aber heiter scheitern, sagen wir immer. Also wenn man denn mal ins Fettnäpfchen getreten ist, dann aber auch mit Stolz den Eimer weitertragen sozusagen. Ja, und diese gute Laune, wenn wir die in uns haben, dann hat das Publikum auch die gute Laune. Ne? Und da macht das mehr so gar nichts aus, wenn ich dann im Foyer mitbekomme, oh, das Publikum hat diese eine Szene, wo ich dachte, ich würde einen Reifen wechseln, ganz missverstanden. Die dachten, das sei ein Kinderwagen. Kann man drüber lachen dann am Ende.
Ja, nicht perfekt zu sein, das ist eigentlich auch etwas, was überhaupt nicht angesagt ist in Organisationen oder Firmen. Ne? Also da jeder will ja vermeiden, Fehler zu machen, was aber auch viele Chancen nimmt, ja, einfach mal Dinge laufen zu lassen und auszuprobieren und eben nicht diese Routinen abzuhandeln. Also könntest du dir vorstellen, oder würdest du es als sinnvoll erachten, wenn quasi Impro-Leute ständige Begleiter wären in Firmen? Vielleicht können die Personen ja immer mal wieder wechseln, aber wäre das sinnvoll tatsächlich? So als Berufsbild? Impro-Begleiter.
Ich will ja nicht jegliche Struktur zerstören. Also Strukturen haben ja auch ihre Bedeutung. Wenn mein Wasserglas keine Struktur hätte, dann hätte ich nur eine Pfütze auf dem Tisch. Also irgendwo haben Strukturen ihre Bedeutung, aber hin und wieder müssen Strukturen sich einfach mal wandeln. Und von daher finde ich das eher am sinnvollsten zu sagen, okay, wir brauchen von Zeit zu Zeit neuen Input, um einfach mal auf neue Gedanken zu kommen. Das ist vielleicht auch wie bei einem Autor, jemand, der ein Buch schreibt. Also wenn der nicht irgendwie von außen Input bekommt, ist es auch schwierig, da wirklich ganz, ganz was Neues mal entstehen zu lassen.
Gibt es von Firmenseite eben auch den Wunsch, die Erkenntnisse, die jeder Einzelne bei eurem Training für sich rausgefunden hat, das sozusagen auch nachhaltiger zu machen? Also merkst du nach so einem Training, dass dann auch nachgefragt wird, könnt ihr nochmal wiederkommen oder lässt sich das verschriftlichen? Wir würden das irgendwie gerne, ne, nicht so, einfach zu einem flüchtigen Erlebnis machen, sondern wir sind schon auch daran interessiert, dass die Leute das irgendwie mehr verinnerlichen und...
Ja, ich dachte ja, wir werden ja mitunter auch für mehrere Tage oder mehrere Wochen sogar hintereinander gebucht. Ich erinnere mich da an einen Auftraggeber, da waren wir 1,5 Jahre lang gewesen. Immer mal wieder, natürlich nicht jeden Tag oder so. Ne? Also insgesamt waren wir da, weiß ich, 5-mal oder 6-mal über 1,5 Jahre. Und ja, haben halt immer wieder das aufgegriffen und haben auch Veränderungen gesehen. Also dass Leute... ja, nicht so schnell in Panik geraten, wenn ad hoc irgendwelche besonderen Vorgaben gemacht wurden.
Gibt es sonst Effekte, die ihr bei den Teilnehmern beobachtet, die euch vielleicht auch überrascht haben?
Meistens sind die Leute froh, miteinander spielen zu dürfen. Also es ist, ich bin ja überzeugt, dass der Spieltrieb auch in uns Erwachsenen noch voll und ganz da ist, wenn auch so ein bisschen verschütt gegangen. Als wir 8, 9 Jahre alt waren, konnten wir alle durch den Wald gehen und improvisiert Räuber und Gendarm oder Hotzenplotz oder was auch immer spielen, ohne dass ein Regisseur uns da Anweisungen gegeben hätte, wer jetzt wohin springen musste. Das hat man einfach so gemacht, man hat gespielt. Und im Erwachsenenalter, ja, gibt es dann eben so viel Regeln zu beachten, dass man irgendwie meint, oh Gott, da übertrete ich ja schon wieder eine Regel und wenn ich mich jetzt so gebe, ist ja schon wieder eine Regel übertreten. Und das muss man eben hin und wieder mal ein bisschen aufbrechen. Aber das heißt für mich jetzt nicht, dass ich nur Chaos möchte und jegliche Struktur vermeiden möchte. Nein, das möchte ich nicht.
Also diese Schere im Kopf, ne? die, dass man die nicht schon von vornherein hat, sondern ja, Dinge laufen lässt, mutiger auch ist. Das sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Welten. Das einerseits so das Rationale, Durchkalkulierte, Analytische und wie du eben sagst, das Ungewisse, das Spielerische. Lassen sich da alle immer sofort drauf ein oder ist das auch ein Prozess, den die einzelnen Persönlichkeiten dadurch laufen?
Es lassen sich nicht alle sofort drauf ein. Nein, also wenn wir... ich sag mal, mit den Teilnehmern arbeiten, man merkt das schon in den ersten 20 Minuten. Also wer ja von Anfang an sehr, sehr losgelöst, experimentierfreudig ist und bei wem das dann eben ja, dann doch noch einen Schubs benötigt, dass er ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Also die Menschen sind da sehr unterschiedlich. Und klar, man trifft auch mal auf Menschen, die wollen sich nicht verstellen, die wollen kein Theater spielen. Zwingen kann man da niemand zu.
In den Institutionen, wo du jetzt länger oder häufiger gewesen bist, hast du auch irgendwie wahrgenommen, dass die Leute mehr zusammenwachsen? Es gibt ja auch so diese klassischen Teambuildings, Kletterpark oder Floß bauen. Was gelingt beim Theaterspielen miteinander oder beim Impro-Theater, was eben bei anderen Teambuilding-Maßnahmen vielleicht nicht so gelingt?
Ja, also auf jeden Fall sich mal anders zu geben. Also dass der vielleicht immer Unterwürfige mit einmal auch mal den Ton angibt. Oder umgekehrt, dass derjenige, der den Ton immer angibt, sich einmal unterwürfig zeigt. Dass dieses Statusgefüge einfach einmal umgedreht wird. Das schafft eine Lockerheit.
Werdet ihr so durch Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfohlen oder wie funktioniert die Akquise? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt natürlich einmal die Webseitenpräsenz und jemand hat einfach nur gegoogelt oder so und ist dann über uns gestolpert. Aber häufig ist das auch so, man kennt jemand, der einen kennt und wird quasi weiterempfohlen.
Und sind das Personalabteilungen oder von Geschäftsführungen? Wer engagiert euch in der Regel? Oder ist es ganz unterschiedlich?
Ja, Personalabteilung oder also Personalentwicklung, das sind ja, vorrangig die Leute, die sich Gedanken machen, uns mal ins Haus zu holen, um ein Team von den Mitarbeitern zu coachen.
Du hast ja schon ganz verschiedene Stichpunkte genannt. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen. Was zeichnet dich als Impro-Schauspieler, als kreativer Mensch aus, was du eben dann auch besonders hineingeben kannst in solche Institutionen oder zu solchen Mitarbeitern?
Als Schauspieler kann ich mir so ziemlich alles erlauben. Also nicht alles, aber sehr, sehr vieles erlauben einfach. Und ich schlüpfe eben sehr, sehr gerne in unterschiedlichen Rollen und kann in den Rollen auch ganz, ganz stark übertreiben. Also ich kann mich ja quasi auch immer noch rausreden, okay, das war jetzt nur ein Schauspiel, das war jetzt nicht Rainer, das war eben gerade nur ein Schauspiel dargeboten, aber ich habe gezeigt, was ich theoretisch machen könnte. Egal, ob ich jetzt, weiß ich, ein Choleriker spiele oder einen Unterwürfigen spiele, wie auch immer.
Also diese Rolle bietet Narrenfreiheit im besten Sinne.
Ja, es ist, ja, ich glaube, das hast du ganz, ganz gut beschrieben. Narrenfreiheit. Und da bin ich auch gedanklich sofort wieder beim Straßentheater. Als ich in den 90er Jahren Straßentheater gemacht hatte, das ist tatsächlich so ein bisschen Narrenfreiheit, was man da ausgekostet hat.
Ich schlage jetzt mal wieder den Bogen zum Anfang. Ich habe es ja in der Begrüßung schon erwähnt. Du arbeitest jetzt zurzeit mit Methoden des Impro-Theaters in einer ganz besonderen Gruppe, nämlich aus Altbürgerinnen und Neubürgerinnen, nämlich Geflüchteten. Was ist denn das Besondere an dieser Gruppe? Ich glaube, du warst jetzt zweimal insgesamt dort und deine Kollegin auch, die Dagmar.
Dreimal war ich jetzt da. Also wir hatten das Kick-Off-Treffen gemeinsam gemacht, die Dagmar und ich, wo wir uns erstmal vorgestellt hatten und ja, am ersten Tag abwechselnd die Spiele angeleitet hatten. Und dann war ich jetzt zweimal da und die Dagmar auch. Aber dann waren wir immer nur einzeln tätig. Besondere Herausforderung ist natürlich die sprachliche Barriere. Also die können zwar alle ein bisschen Deutsch, aber eben nur ein bisschen. Ja. Und man muss also schon genau überlegen, welche Worte man wählt. Aber auch hier hilft einem die Körperlichkeit. Also wenn man voll reingeht in die Körperlichkeit, dann braucht man manchmal gar nicht so viel Sprache und sieht trotzdem, was dort passieren soll auf der Bühne.
Mit welchem Anliegen oder vielleicht ja auch mit welchem Auftrag bist du da reingegangen? Was möchtest du erreichen?
Na, das ist ein Stück Integration, was dort stattfindet bei uns in Preetz. Das habe ich mir letztendlich nicht ausgedacht, sondern die Flüchtlingshilfe Preetz hatte die Idee, dass man eingesessene Preetzer Bürger zusammen Theater spielen lässt mit den Geflüchteten. Und da wir als Impro-Theatergruppe jetzt nicht auf feste Texte Wert legen, haben die Leute von der Flüchtlingshilfe eben gedacht, Mensch, das würde gut passen.
Vielleicht kannst du mal so ein Beispiel nennen, was du mit denen machst, tatsächlich auch jenseits der Sprache.
Ja, ich kreiere zum Beispiel Situation und sage, hier haben wir zwei Stühle und das möge jetzt im Wartezimmer spielen. Ja, und das Wartezimmer beim Zahnarzt. Und es sollen unterschiedliche Charaktere reinkommen in diesen Raum. Immer wieder neue Spielangebote gemacht werden. Der eine mag meinetwegen klassisch seine Zahnschmerzen haben, der andere möchte einfach nur belegt haben, wie toll seine Zähne eigentlich noch sind. Und der nächste ist ein Witzbold. Der nächste kommt eigentlich nur in die Praxis, weil dort immer Illustrierte rumliegen zum Lesen und. Also es gibt so viele Gründe, die ich jetzt aufzählen könnte. Warum kommt man eigentlich rein in die Praxis? Also es muss nicht unbedingt nur das Zahnweh sein. Es könnten auch andere Gründe sein. Und da könnte ich natürlich Vorgabe machen und sagen, okay, ich möchte jetzt 20 verschiedene Gründe sehen, warum man die Praxis betritt. Das ist dann, erstmal klingt es absurd, weil die meisten natürlich denken, wieso zum Zahnarzt gehe ich, wenn ich Zahnschmerzen habe. Nein, vielleicht muss dort auch im Wartezimmer eine Steckdose installiert werden. Kann ja auch mal sein, auch dann kommt Zahnarzt. Es kann natürlich auch, nicht Zahnarzt, sondern eine Person rein. Es kann natürlich auch sein, dass jemand vom Ordnungsamt kommt und kontrollieren möchte, wie sieht es aus mit den Toiletten und so und ist überhaupt hier alles sauber? Wie sind die Hygienevorschriften? Also es gibt eigentlich eine Unmenge an Anzahl an Leute, die dort reinkommen könnten. Ne? Man muss nicht immer nur an der Person denken, die jetzt Zahnweh hat.
Das heißt, die Kreativität ist gefordert, die eigene Kreativität. Und ja, man kann sich seine Möglichkeitsräume selbst bauen. Ne? Also es ist alles erlaubt.
Genau, und das ist nicht nur die Kreativität hinsichtlich des Gedankenmachen. Eben gerade habe ich mir auch ganz, ganz schnell Gedanken gemacht, ups, was können ja alle schnell in ein Zahnarztwartezimmer reinkommen. Es ist ja auch gleichzeitig ein Ausprobieren. Das ist so, dass ich dann sicherlich auch immer so als Zeitcoach sage, okay, jetzt sei mal total verärgert. Weil es ist jetzt schon das fünfte Mal, dass du keinen Termin bekommen hast bei diesem Zahnarzt und so und du setzt dich einfach verärgert hin ins Wartezimmer, obwohl du keinen Termin hast. Das heißt also, ich gebe dann auch Emotionen mit auf. Mhm. Oder sei total ängstlich. Das ist das erste Mal, dass ein Zahn gezogen wird. Das gab es noch nie bei dir. Sei die ängstlichste Person überhaupt. Probiere ich irgendwas aus Angst zu spielen. Mhm.
Wie siehst du denn deine Rolle einerseits auf der Theaterbühne und andererseits, wenn du jetzt solche Aufträge annimmst, insbesondere vielleicht eher in Firmen, Unternehmen, bleibst du da immer Künstler? Die Kunst ist ja frei. Oder bist du dann in dem Moment Dienstleister, sage ich jetzt mal?
Nee, ich habe denn schon einen konkreten Auftrag. Also ich sehe mich dann vorrangig erstmal als Dienstleister. Mitunter werden wir auch eingekauft, um ganz, ganz bestimmte Dinge aufzubrechen oder um zum Beispiel beim Jubiläum ganz, ganz bestimmte Dinge zu erwähnen. Die neue Computeranlage, die im Haus ist, jetzt seit halbem Jahr und so viele Probleme gemacht hat, die soll einfach nur mit verwurstet werden im Theaterspiel. Und das sind natürlich Aufträge, die dann auch entsprechend umgesetzt werden müssen. Also der Auftrag gibt natürlich erstmal eine Struktur und einen Rahmen vor, aber innerhalb dieser Struktur, da bin ich natürlich der Schauspieler mit einer gewissen Freiheit auch, dieses oder jenes zu tun.
Was wünschst du dir? Von wem möchtest du nochmal engagiert werden? Gibt es da irgendwas, was so im Herzen schlummert?
Jetzt überraschen mich, jetzt muss ich improvisieren. Könnte mir tatsächlich vorstellen, auch von politisch tätigen Menschen, Politikern mal engagiert zu werden. Normalerweise vermeiden wir es, bei unseren öffentlichen Auftritten zu sehr politisch zu werden. Na, wir sind in erster Linie ein Entertainment-Theater, wenn wir öffentliche Auftritte machen. Aber du sprachst ja eben gerade so die Engagements an, ne? Also wo dann eben Firmen uns engagieren. Wer weiß, vielleicht sollen wir mal für eine Partei da was machen und da mal was aufbröseln.
Aufbrechen. Jetzt ist ja gerade nach Corona vieles im Aufbruch. Und da vielleicht nochmal so ein bisschen nachzujustieren, das wäre finde ich eine tolle Sache. Also ich finde, Künstler und Kreative sollten da noch viel mehr eingebunden werden, weil da irgendwie ganz tolle Impulse des Andersmachens entstehen. Gibt es sonst schöne Projekte, die ihr in Planung habt? Vielleicht noch so ganz kurz vor dem Schlusswort.
Ja, eventuell reisen wir nächstes Jahr nach Tansania.
Das klingt doch spannend. Auch über das Goethe-Institut, oder?
Nee, hat weniger was mit dem Goethe-Institut zu tun. Die Stadt Kiel, die pflegt eine Partnerschaft mit einer Region in Tansania. Moshi heißt die Region. Und wir haben es beantragt, dorthin eine Reise zu machen, um diese, ja, das ist eine Art Städtepartnerschaft, um diese Partnerschaft eben auch kulturell zu füllen.
Dann drücke ich ganz
doll. Da müssen wir sehen, ob man uns reisen lässt.
Ja, genau. Das,
und wie die Corona-Situation nächstes Jahr ist, das weiß man ja auch nicht.
Richtig, genau. Also hoffen wir mal das Beste. Also ich wünsche dir und deiner Gruppe Tante Salzmann weiterhin ganz viele tolle Projekte und auch gutes Gelingen bei dem Musik- und Theaterprojekt in Preetz mit Altbürgern und Neubürgern und Geflüchteten. Und danke dir ganz herzlich für diese spannenden Einblicke in die Welt des Impro-Theaters. Vielen Dank, Rainer.
Gern geschehen.